Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis am Samstagvormittag. Boah, oder? Ich meine, haben Sie das verfolgt diese Woche, die Bundestagsdebatten live? Das war schon ziemlich hart, da musste man Nerven für haben. Nerven wie Drahtseil, wie es immer heißt. Wie machen die das nur, die Politiker? Und dann anschließend gehen sie in Talkshows, gehen in Lesungen und so weiter. Und alles ist ja so wie vorher. Ich würde wahrscheinlich irgendwie 7 Tage erstmal nicht mehr aus dem Bett rauskommen, weil mich das alles so deprimieren würde. Naja, wir reden über die Wissenschaft heute, nicht über die Politik natürlich. Wir reden zum Beispiel darüber, dass es neue Belege dafür gibt, dass der Mond einer von uns ist. Ja, dass der Mond aus Gestein besteht, das früher mal hier auf der Erde gewohnt hat. Wie kommt das dahin? Und wie stellt man sowas fest? Wir reden über Kaffee. Und die Tatsache, dass Menschen die Bitterness, also die Bitterkeit bei Kaffee ganz unterschiedlich wahrnehmen. Und vermutlich sind die Gene daran schuld. Und das werden wir uns erklären lassen. In einer halben Stunde geht es dann doch mal ein bisschen um die Politik. Wir reden darüber, wie populistische Parteien ihre Kommunikation anpassen, je dichter sie an die Macht kommen, also je dichter sie an der Regierungsbeteiligung sind. Das in einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal das Scanner-Spiel. Da gibt's was zu lachen. Friedemann Weise ist ein wunderbarer Kabarettist, bekannt auch aus der Heute-Show. Er hat ein Buch geschrieben, Die Welt aus der Sicht von schräg hinten, im Ullstein Verlag erschienen. Und das gäbe es zu gewinnen im Scanner-Spiel. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich als Kandidat oder Kandidatin unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Vielleicht haben Sie auch geguckt, also ehrlich gesagt, ich konnte die Bundestagssitzung gestern nur in kleinen Häppchen ertragen. Ich musste immer wieder ausmachen, zu aufregend. Immerhin, nach dem Debakel vom Mittwoch, als erstmals überhaupt ein Antrag im Bundestag nur mit Hilfe der Stimmen von Rechtsextremisten angenommen worden ist, gab es gestern keine Wiederholung. Die Union wollte den ohnehin eng begrenzten Familiennachzug für Menschen ohne Asylanspruch streichen und der Bundespolizei mehr Befugnisse geben. Dafür gab es im Bundestag keine Mehrheit. Der Ton wurde härter. Der Ton war so hart, dass es auch körperlich belastend war, wie zum Beispiel Robert Habeck anschließend bei einer Lesung dann zum Besten gegeben hat. Diesen Ton der rechtspopulistischen Parteien, den untersuchte Dr. Philipp Tomacek. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Potsdam. Guten Morgen, Herr Tomacek.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben mit einem Schweizer Kollegen, mit Dr. Laurent Bernard von der Uni Zürich, die Rhetorik der Schweizer SVP und der österreichischen FPÖ untersucht. Und zwar wollten Sie wissen, ob sich diese Rhetorik verändert, je näher diese Rechtspopulisten einer Regierungsbeteiligung kommen. Zunächst mal, was haben diese beiden Parteien gemeinsam, die Schweizer SVP und die österreichische FPÖ?
Genau, diese beiden Parteien haben wir uns angesehen. Das sind zwei sehr klassische rechtspopulistische Parteien, sowohl was den Populismus anbelangt. Das heißt, sie sprechen immer davon, dass sie im Namen des Volkes Politik machen wollen, also für das Volk als Ganzes, und sind dabei sehr, sehr kritisch gegenüber den herrschenden Eliten. Und sie setzen auf ganz klassische rechtspopulistische Themen, zum Beispiel Zuwanderung, zum Beispiel EU-Kritik, Law-and-Order-Politik. Das ist was die beiden Parteien vereint. Was sie auch noch vereint, ist, dass sie tatsächlich im Laufe der Zeit erst rechtspopulistisch geworden sind, so 80er, 90er Jahre. Das heißt, es waren nicht populistische Parteien, früher mal normale, in Anführungszeichen, liberal-konservative Parteien, die dann diesen populistischen Schwenk hinbekommen haben und sind jetzt wirklich schon sehr, sehr lange populistisch und gehören zu den populistischsten Parteien in Europa.
In Ihrer Studie ist ein Zeitbezug. Sie wollten wissen, verändert sich die Rhetorik einer Partei, je näher, also je eher sie die Chance hat, an die Regierung zu kommen. Wo haben Sie da die Grenze gezogen zwischen der Rhetorik vorher und nachher? Also ab wann ist die Chance aufs Regieren relevant?
Richtig, das ist sehr kontextspezifisch natürlich. In Österreich haben wir uns die Wahlen 2017 angeschaut und haben dann den Zeitpunkt gesehen, als Neuwahlen ausgerufen worden sind, als Zeitpunkt, wo es diese Regierungsperspektive auf einmal gab. Zum einen, weil die FPÖ gesagt hat, wir wollen mitregieren. Zum anderen, weil die ÖVP, die damals stärkste Kraft geworden ist unter Sebastian Kurz, gesagt hat, ja, wir können uns das auch vorstellen. Also das hat so diesen Wahlkampf dominiert. Im Gegensatz zum Wahlkampf letztes Jahr, da war die Situation ja etwas anders. In der Schweiz ist es so, die SVP regiert typischerweise sowieso mit. Da gibt es eine Allparteienkoalition klassischerweise. Und dann war sie aber einmal kurz, 2008, in der Opposition. Und dann gab es aber einen Zeitpunkt, wo ein neuer Bundesrat gewählt worden ist. Und da öffnete sich auf einmal wieder dieses Zeitfenster für die SVP, konnte an die Regierung zurück. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir gesehen haben, dass sie ihre Rhetorik stark gemäßigt hat.
Wie misst man sowas, ob eine Rhetorik gemäßigt ist oder nicht?
Also wir haben uns auf die populistische Kommunikation fokussiert. Das bedeutet, wie ich gerade schon gesagt habe, dieser Bezug zum Volk als Ganzes, man spricht im Namen des Volkes, in Kombination mit starker Kritik an der herrschenden Elite.
Das ist nicht gemäßigt?
Das wäre Populismus, genau, das wäre radikaler Populismus. Und wir haben geschaut, inwiefern sich im Zeitverlauf dann, je näher dieser Zeitpunkt der Regierungsteilnahme gerückt ist, inwiefern diese Rhetorik gemäßigt wurde. Und insbesondere bei der SVP in der Schweiz haben wir da sehr starke Indizien für gefunden. Was sehr interessant ist, weil, wie ich gerade gesagt habe, die SVP regiert seit 1971 mit. Also das ist eine absolute Regierungspartei. Und da sind diese Unterschiede eigentlich gar nicht mehr so stark, waren zumindest nicht so erwartbar. Aber wir haben das trotzdem beobachten können.
Wie erklären Sie sich das?
Also es geht um Strategie natürlich. Parteien verfolgen Strategien. Sie wollen sich strategisch positionieren. In diesen beiden Fällen spielte der Machterwerb oder die Rückkehr an der Macht bei der SVP eine große Rolle. Da hat man dann offensichtlich diesem Ziel die populistische Rhetorik untergeordnet. Das heißt, man wollte kein Risiko mehr eingehen. Man wollte vorsichtiger agieren. Man wollte den anderen Koalitionspartnern signalisieren, wir sind seriös, man kann mit uns zusammenarbeiten. Und dieses Signal wollten sie aussenden. Und das ist unsere Erklärung dafür, warum die Parteien sich rhetorisch wohlgemerkt gemäßigt haben.
Wenn Sie jetzt mal in Deutschland, in den Bundestag gucken, wir wählen am 23. Februar. Das heißt also, die Chancen für Friedrich Merz, Kanzler zu werden und an die Macht zu kommen, sind so groß wie nie zuvor. Wie erleben Sie seine Rhetorik?
Friedrich Merz ist jemand, der definitiv konservativer ist als Angela Merkel zum Beispiel. Das sehen wir an allen Ecken und Enden, dass er diesen Kurs auch korrigieren will. Das sagt er ja auch selber. Und das ist mittlerweile, glaube ich, auch in der Union in der Breite so angekommen. Er ist trotzdem jetzt niemand, von dem ich sagen würde, er ist ein Rechtspopulist. Also selbst wenn man sich in diese Richtung vielleicht stärker entwickelt, es geht um graduelle Unterschiede. Aber es geht jetzt nicht darum, dass Friedrich Merz auf einmal von einer Mitte konservativen Partei hin zu einem Rechtspopulisten gewechselt ist. Das kann ich jetzt zumindest nicht beobachten.
Aber bei den Parteien SVP und FPÖ, da haben Sie das beobachtet, dass die Rhetorik gemäßigter ist, je dichter die eine Machtoption haben. Ich sage danke für diese Studie. Dr. Philipp Tomicek von der Uni Potsdam, wo er als Politikwissenschaftler arbeitet. Herr Tomicek, danke, dass Sie wieder mal bei uns waren im Programm von Radio 1.
Danke auch und Grüße an meine 6 Tage alte Nichte Pauline.
Paulinchen. Der Weltkrebstag soll uns alle dran erinnern, Vorsorge kann Leben retten. Da halten sich nur nicht alle dran. Ja, manche gehen gar nicht zum Arzt, andere wollen es lieber nicht so genau wissen, was es auf sich hat mit dem Muttermal, das gestern noch nicht da war. Aber vielleicht schafft es Dr. Susanne Weg-Remers ja, sie zu einer Früherkennungsuntersuchung zu motivieren. Sie hat alle Infos, sie leitet nämlich den Krebsinformationsdienst am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Also, mal angenommen, ich bin Mitte 50, bin gesetzlich krankenversichert. Welche Vorsorgeuntersuchung hätte ich theoretisch haben sollen in den letzten Jahren?
Theoretisch hätten Sie auf jeden Fall Anspruch auf die Darmkrebsfrüherkennung. Die gilt für Männer ab 50 und ebenso für Frauen. Sie hätten auch schon, seitdem Sie 35 sind, zur Hautkrebsfrüherkennung gehen können.
War ich auch.
Sehr gut, vorbildlich. Und Sie hätten sich auch schon ab 45 auf Prostatakrebs untersuchen lassen.
Habe ich auch gemacht. Also ich habe offenbar alles richtig gemacht. Wie ist es bei Frauen? Da gibt es nochmal andere Untersuchungen?
Für Frauen geht es tatsächlich schon früher los. Frauen können ab 20 einmal pro Jahr zum Frauenarzt gehen und können sich auf Gebärmutterhalskrebs untersuchen lassen. Ab 35 geht es dann bei Frauen los mit der Brustkrebsfrüherkennung.
Muss man Angst haben vor diesen Untersuchungen, weil manche davon unangenehm sind?
Also es ist definitiv so, dass einige dieser Untersuchungen nicht angenehm sind, aber Angst muss man nicht davor haben. sondern man sollte sich gut informieren, was da auf einen zukommt. Und gerade bei der unangenehmsten Untersuchung, nämlich bei der Darmspiegelung, gibt es die Möglichkeit, sich eine kleine Betäubungsspritze geben zu lassen. Und dann bekommt man von der Untersuchung praktisch nichts mit.
Ja, Darmspiegelung, da kriegt man Propofol und dämmert dann ganz leicht weg. Das habe ich also immer nicht als unangenehm empfunden. Bei der Prostata-Untersuchung ist die rektale Untersuchung was anderes. Und Frauen klagen auch darüber, dass die Brustkrebsvorsorge nicht sehr angenehm ist, ne?
Ja, also gerade wenn man zur Mammographie geht, das ist also eine Röntgenuntersuchung der Brust, da wird die Brust zwischen zwei Plastikplatten flach gepresst, damit man eben ein gutes Röntgenbild machen kann. Und das empfinden manche Frauen als unangenehm oder sogar schmerzhaft. Aber ja, man muss sich einfach überlegen, ob man diesen unangenehmen Moment nicht aushalten kann, um eben den Nutzen der Mammographie dann doch zu haben.
Wie groß ist denn dieser Nutzen? Macht Vorsorge wirklich einen Unterschied? Lässt sich da sagen, mehr Vorsorge würde Leben retten?
Also das lässt sich auf jeden Fall sagen, weil wir wissen, dass nicht alle Menschen, die Anspruch auf die Krebsfrüherkennung haben, diese auch in Anspruch nehmen. Und der Nutzen ist tatsächlich abhängig davon, um welche Untersuchung es sich handelt. Also es gibt Untersuchungen wie die Darmspiegelung, wo der Nutzen sehr klar belegt ist. Die Darmspiegelung kann wirklich in größerem Umfang Leben retten. Darmkrebs ist ja die dritthäufigste Krebserkrankung überhaupt in Deutschland. Und die Darmspiegelung hat also den Nutzen, dass sie nicht nur den Krebs früh erkennen kann, sondern sie kann auch Krebsvorstufen erkennen und entfernen. Und damit sinkt das Risiko immens, überhaupt an Darmkrebs zu erkranken.
Wie ist bei der Brustkrebsvorsorge?
Die Nutzenbilanz bei der Mammographie ist nicht ganz so gut, aber auch da wissen wir, dass die Mammographie Leben retten kann, weil sie eben den Brustkrebs so früh erkennt, dass die Heilungschancen einfach sehr viel besser sind. Also hier erkennt man keine Krebsvorstufen, aber durch die frühe Erkennung eines Tumors kann man dann die Heilungschancen deutlich verbessern.
Weiß man eigentlich, wie viele Menschen von Vorsorgemöglichkeiten Gebrauch machen und wie viele sich verweigern?
Also ganz genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Wir wissen beim Mammographie-Screening, dass mehr als die Hälfte aller anspruchsberechtigten Frauen das in Anspruch nehmen. Und wir haben auch erste Zahlen zur Darmkrebsfrüherkennung. Da wissen wir, dass die Frauen etwas zuverlässiger das machen lassen als die Männer. Die Männer sind die Vorsorgemuffel. Und deswegen sollten gerade die Männer sich nochmal gut informieren und sich überlegen, ob sie diese zusätzliche Chance, einfach ihr Krebsrisiko zu senken, nicht doch in Anspruch nehmen möchten.
Nun sagen manche vielleicht, ich habe Angst. Ich habe Angst, mich im Wartezimmer anzustecken. Ich habe Angst vor einer negativen Diagnose. Oder aber ich kriege keinen Termin beim Facharzt. Oder aber mir ist die rektale Prostata-Untersuchung unangenehm. Aber man hört doch so viel in den sozialen Medien über Selbsttests. Was halten Sie denn davon?
Also mit Selbsttest bin ich eher skeptisch. Man muss natürlich im Einzelnen auf den einzelnen Test schauen. Aber damit ein Test sich für die Früherkennung von Krebs eignet, muss er in groß angelegten Studien getestet worden sein und überprüft worden sein, dahingehend, ob er den Anforderungen genügt, die an Krebsfrüherkennungstests zu stellen sind. Dazu zählt zum einen, dass der Test natürlich zuverlässig sein muss. Er darf nicht so häufig falschen Alarm schlagen. Er darf aber auch nicht den Krebs übersehen. Und der Test muss außerdem unter Beweis stellen, und dafür braucht man diese großen klinischen Studien, dass er tatsächlich den Krebs so früh erkennt, dass sich die Heilungschancen verbessern. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Test letzten Endes wertlos und nicht geeignet zur Krebsfrüherkennung.
Und wenn einer jetzt sagt, ich muss nicht zum Arzt, mein Körper sagt mir schon, wenn ich Krebs habe, da kann ich mich auf mein Gefühl verlassen?
Also da wäre ich auch ebenfalls skeptisch, weil gerade Darmkrebs oder auch Gebärmutterhalskrebs oder auch Hautkrebs macht ja im frühen Stadium keine Beschwerden. Und der Sinn der Krebsfrüherkennung ist tatsächlich, dass man in dem Stadium den Krebs diagnostiziert, in dem er noch keine Beschwerden macht. Nur dann ist der Krebs eben so klein, dass er sich in den meisten Fällen gut behandeln lässt. Und nur dann hat man wirklich eine gute Chance auf eine eine Steigerung der Heilungschancen.
Sagt Dr. Susanne Weg-Remers. Sie leitet den Krebsinformationsdienst am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Und am nächsten Dienstag ist Weltkrebstag. Deshalb haben wir mit ihr gesprochen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren im Programm der Profis von Radio 1.
Ja, vielen Dank und auf Wiederhören.
Wenn man das Internet fragt, wie ist eigentlich der Mond entstanden, liebes Internet? Ja, dann landet man ziemlich schnell auf der Seite des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR. Und die Profis da, die sich ja wirklich gut auskennen, die sagen wissenschaftlich korrekt, genau wissen wir es nicht. Aber es gibt verschiedene Hypothesen. Als am wahrscheinlichsten gilt die Kollisionstheorie, dass ein Himmelskörper mit der jungen Erde zusammengestoßen ist und der hat dann große Brocken der Erde, also aus dem Erdmantel, ins All geschleudert. Die haben sich in der Erdumlaufbahn zum Mond verdichtet und deshalb ist das Mondgestein dem irdischen so ähnlich. Das konnte jetzt auch ein Göttinger Forscherteam mit neuen Messmethoden nachweisen. Ob die Kollisionstheorie damit bewiesen ist, das erklärt uns der Mineraloge Dr. Andreas Pack. Er ist Professor für Isotopengeologie an der Uni Göttingen. Herr Pack, guten Morgen.
Guten Morgen.
Dass Mondgestein und Erdgestein sich ähneln, das ahnte man bereits oder man hat es bereits nachweisen können. Was ist an Ihrer Forschung genau neu?
Was wir gemacht haben, ist, dass wir die Analysenmethoden über mehrere Jahre so weit verbessert haben, dass einfach unsere analytische Auflösung jetzt deutlich größer ist. Sie können das vergleichen mit dem Bau eines neuen Teleskopes. Wenn der Spiegel doppelt so groß ist, dann haben Sie eben eine viel, viel höhere Auflösung und können kleinere Details sehen, die man vorher nicht sehen konnte. Mhm.
Haben Sie denn ausschließlich erdähnliches Material gefunden in den Mondsteinen, die Sie untersucht haben, oder auch Spuren dieses Protoplaneten, der mit der Erde kollidiert sein soll?
Nee, in den Mondproben, die wir analysiert haben, das waren verschiedene Gesteine von der Apollo-Mission aus den 60er Jahren, die wir bekommen haben aus Houston, ist so, dass alle Proben, die wir analysiert haben, der Erde absolut identisch sind. Wir konnten keinen Unterschied finden zwischen Erde und Mond.
Wäre es theoretisch denkbar, dass dieser Protoplanet, also der Angreifer sozusagen, aus exakt dem gleichen Material bestanden hat wie die junge Erde?
Das wäre durchaus denkbar. Und wäre auch ein Erklärungsmuster, diese Gleichheit zwischen Mond und Erde zu erklären. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Protoplanet Theia, dass der so identisch war in der Zusammensetzung wie die Erde. Denn es müsste wirklich sehr, sehr gleich sein. Und da gibt es Berechnungen, das machen die Kollegen der Astrophysik, und die sagen, dass das sehr unwahrscheinlich ist.
Also so Gestein ist auch so wie ein Fingerabdruck, so ungefähr so?
Genau, und Sie können sich auch so vorstellen, natürlich kann es sein, dass zwei Menschen absolut den gleichen Fingerabdruck haben. Mhm. Das ist aber sehr unwahrscheinlich.
Sind denn nur Mondgestein und Erdgestein sich ähnlich oder grundsätzlich alle Steine, die aus dem Weltall die Erde erreichen, wie zuletzt der Flensburger Meteorit? Den haben Sie auch untersucht, ne?
Den haben wir auch untersucht. Nee, das ist die Gesteine, die wir kennen aus dem Sonnensystem. Wir kennen sehr viele Asteroiden. Die kommen als Bruchstücke der Meteoriten da nieder, wie eben auch der Flensburg-Meteorit. Und machen wir Messungen, das machen wir auch bei uns im Labor. Und wir sehen, dass da sehr, sehr große Unterschiede ist. Das heißt, im Allgemeinen sind die Gesteine des Sonnensystems sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Und das macht eben die Hypothese, dass Theia und Erde oder Protoerde identisch waren, sehr unwahrscheinlich.
Aber irgendwie muss das Erdgestein ja in die Erdumlaufbahn gekommen sein. Würden Sie eher die Geschwistertheorie bevorzugen, die sagt, dass Mond und Erde fast gleichzeitig und in räumlicher Nähe zueinander entstanden sind?
Nee, das ist insofern nicht wahrscheinlich, weil der Mond keinen Kern hat, keinen oder nur vielleicht einen sehr, sehr kleinen Kern, also einen metallischen Kern. Und wenn die Erde und Mond sich als Geschwisterplaneten gebildet hätten, was auch durchaus möglich wäre, dann ist es so, müsste der Mond eben auch einen Metallanteil haben. Den hat er aber nicht. Und das macht eigentlich diese Hypothese oder schließt eigentlich diese Hypothese aus.
Also was halten Sie für am wahrscheinlichsten?
Am wahrscheinlichsten ist sicherlich die Rieseneinschlagshypothese. Nachdem die Erde kollidiert ist, eben mit einem Protoplaneten Theia, Masse etwa die Masse von Mars, und dass sich dabei der Mond gebildet hat.
Mars, ja.
Und unsere Idee ist jetzt aufgrund dieser Gleichheit zwischen Mond und Erde, dass wir annehmen, dass dieser Planet Theia, der auch in Kern- und Gesteinsmantel unterteilt war, dass der seinen Gesteinsmantel, bevor er mit der Erde kollidiert ist, verloren hat durch andere Kollisionen und so sozusagen als eine Metallkanonenkugel mit der Erde zusammengestoßen ist. Dieses Metall von dem Impaktor ist dann in den Erdkern gegangen, hat aber eben das Erdmantelmaterial in den Orbit um die Erde geschleudert und daraus hat sich dann der Mond gebildet.
Also die gute Nachricht, es gab schon mal unruhigere Zeiten auf der Erde als heute. Die Kollisionstheorie, wieder ein Stückchen, das sie mehr beweist, hier vorgelegt vom Göttinger Forscherteam um den Mineralogen Dr. Andreas Pack. Er ist an der Uni Göttingen Professor für Isotopengeologie und war bei uns zu Gast bei den Profis auf Radio 1. Herr Pack, herzlichen Dank und schönes Wochenende.
Ich bedanke mich.
Liebe Aquarianer, heute lernen wir bei den Profis mal was über das Verhalten der beliebten Schneckenbuntbarsche. Die wohnen eigentlich im ostafrikanischen Tanganyika-See, sind aber in deutschen Aquarien gern gesehen, weil sie so hübsch klein bleiben und wenig Ansprüche stellen. Wie der Name andeutet, brauchen die Schneckenbuntbarschweibchen nur Schneckenhäuser für Eiablage und Brutpflege, also so kleine private Refugien, abgeschottet von den Augen der Menschen. Gated Communities, bewacht vom Schneckenbuntbarschmännchen. Swantje Grätsch hat nun als Erste einen Einblick bekommen in die Kinderstube der Schneckenbuntbarsche. Sie ist Neuroethologin. Was ist denn eine Neuroethologin, Frau Grätsch? Erstmal guten Morgen nochmal.
Hallo, guten Morgen. Ja, hallo, ich bin Swantje Grätsch, genau. Ich bin eine Neuroethologin, das heißt, wir gucken uns das Verhalten von Tieren an und möchten dann eben auch Rückschlüsse auf die neuronalen Mechanismen darunter, also verstehen, was das Gehirn quasi damit zu tun hat. Mhm. Das wollen wir gerne erforschen.
Neuroethologin, das hatte ich, glaube ich, noch nicht am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz in München. Ihr habt schon erzählt, also normalerweise sind diese Schneckenhäuser ja Schutz, auch für die Brutpflege. Wie haben Sie es geschafft, am Türsteher vorbeizukommen?
Ja, das war ein bisschen tricky, genau. Wir haben normalerweise diese Schneckenhäuschen, die wir den Buntbarschen zum Brüten und auch zum Schutz zur Verfügung stellen. Und klar, die sind natürlich dann auch eingebuddelt, die bauen daraus Nester, sodass sie schön im Sand eingebettet sind. Und dann kann man da nicht so viel sehen. Dann hat unsere Doktorandin Ash Parker so ein ganz raffiniertes 3D-gedrucktes Design gemacht, dass sie eben die eine Seite quasi offen lässt und dann dieses Modell an die Scheibe des Aquariums stellt und dann dadurch quasi filmen kann und so dann einen ganz guten Einblick bekommen hat, was in der Schneckenschale eigentlich passiert.
Mhm, also quasi Fertighäuser für die Buntbarsche, gedruckte Schneckenhäuser. An einer Seite offen, an der Aquariumscheibe, um alles genau beobachten zu können. Nur würde ich aber doch vermuten, Schneckenbuntbarschweibchen schätzen an ihren Brutstationen vor allem, dass ihnen keiner zuschaut und dass es da drin dunkel ist, oder?
Ja, absolut, das stimmt.
Und wie haben wir das gelöst?
Ja, Ash war da wieder sehr raffiniert und zwar filmen wir in Infrarot und wir haben da so ein bestimmtes Plexiglas, was man dann quasi vor diese Öffnung von außen rankleben kann, sodass für die Schneckenbuntbarsche das innen drin dann trotzdem dunkel ist. Wir aber dadurch, dass es Infrarot durchlässig ist, trotzdem da durchfilmen können und somit konnte sie super schön das Verhalten der Weibchen, aber eben auch das Verhalten der Larven beobachten, was eben passiert, wenn diese ganze Brutpflege überhaupt passiert.
So Tierbeobachtungen sind sehr zeitintensiv und brauchen strenge Methoden, um sie dann zu beschreiben. Welche Verhaltensweisen konnten Sie bei den Buntbarschen feststellen?
Ja, das war total spannend. Also Ash hat gut beschreiben können, was eigentlich die Mutter quasi zu der Brutpflege beiträgt. Und das führt sie in der Anfangsphase sehr betreut auf. Sie legt die Eier erstmal in die obere Kammer der Schnecken, des Schneckenhauses. Mhm. Und dann fängt sie an, die Eier zu reinigen. Dafür nimmt sie die in den Mund, dass da kein Pilzbefall oder ähnliches stattfindet. Sie fächert außerdem immer Frischwasser zu von außen, sodass immer ein schönes Milieu innerhalb des Schneckenhauses ist. Und dann nach 2 Tagen schlüpfen die Larven, dann befördert sie die in die unteren Kammern des Schneckenhauses und bewegt immer weiter das Wasser da. Und dann nach 7 bis 8 Tagen können die Larven dann auch schwimmen und fangen eben an, das kleine Schneckenhaus weiter zu erkunden, bis sie dann 9 Tage, wenn sie 9 Tage alt sind, gehen sie dann auch heraus. Die Mutter lässt sie dann eben auch heraus und schwärmen dann quasi um die Schnecken, um das Schneckenhaus herum.
Aber ich habe gelesen in Ihrer Studie, dass die auch schon früher gerne raus wollen würden, aber die Mutter hindert sie dran. Ne? Warum? Möchte sie gerne, dass die Kinder länger im Hotel Mama bleiben, weil im Aquarium Gefahren drohen?
Ja, genau. Also wir arbeiten tatsächlich mit einer Schneckenbuntbarschart, die ziemlich aggressiv ist und eben auch Kannibalismus betreibt. Oh. Also das sind bestimmt die juvenilen Schneckenbuntbarsche, die dann teilweise eben auch die Larven fressen. Und genau, deswegen muss die Mutter, oder also ich meine, das ist eben dieser synchronisierte Zeitplan, den wir jetzt entdeckt haben zwischen dem Verhalten der Larven und der Mutter, das muss eben genau so perfekt abgestimmt sein, dass die Larven quasi schon frei schwimmend sind, aber auch schon verstehen, dass wenn Gefahr droht, dass sie sich wieder in das Schneckenhaus zurückziehen können. Genau, und dass die Mutter aber eben auch nicht bis jetzt nach 3 Wochen immer noch Brutpflege so betreiben muss. Das ist eben sehr wichtig, dass es in der Natur so gut funktioniert, dass beide Komponenten da gut miteinander klarkommen.
Was glauben Sie, woher weiß die Schneckenbuntbarsch-Mama, was sie zu tun hat? Ist das angeboren oder sozial erlernt?
Ja, das ist angeboren, genau. Das können wir eben auch sehen. Wir haben bestimmte Manipulationen durchgeführt, wo zum Beispiel dann eben die Jungtiere auch ausgetauscht wurden, sodass ältere Tiere im Schneckenhaus waren, ohne dass die Mutter das wusste. Und obwohl ja das noch nie wahrscheinlich in ihrem Leben so passiert ist, dass ihre Larven quasi 2 Tage früher schon ausschwimmen wollten, hatte sie dann wirklich die Antwort darauf und hat die Larven dann immer wieder schön zurück ins Schneckenhaus gejagt. Und erlernen die nicht sozial, das können die, das ist angeboren, das Verhalten.
Das Team um Svante Grätsch hat uns darüber aufgeklärt, was passiert in den Schneckenhäusern, in denen Schneckenbuntbarsche ihre Kinder großziehen. Sie ist Neuroethologin am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz. Frau Grätsch, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, sehr gerne.
Und ich nehme an, bei Ihnen gibt es heute nicht Fisch zu Mittag, ne?
Nein, ich bin Vegetarier.
Schönes Wochenende.
Ihnen auch, danke schön.
Tschüss. Kaffee ist was ganz Wunderbares. Der erste Kaffee am Morgen, ja, den nehme ich meist noch wieder mit ins Bett. Der Duft, wenn man die Nase in eine Packung frisch gerösteter Bohnen hält. Ein richtig guter Espresso oder Ristretto beim Italiener. Es gibt aber auch eine Menge Cafés in Berlin, sage ich ganz ehrlich, wo ich sage, ungenießbar. Ja, meist ist mir der Kaffee dann zu sauer oder der Espresso ist zu bitter, schmeckt verbrannt. Aber offenbar liegt das nicht nur am Barista oder an der Sorte, sondern auch, Überraschung, an meinen Genen. Wie das zusammenhängt, die individuelle Wahrnehmung des Kaffeegeschmacks und unsere genetische Ausstattung, das soll uns der Autor gleich 2er Studien zum Thema verraten, Dr. Roman Lank. Er ist Lebensmittelchemiker am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der TU München. Guten Morgen, Herr Lank.
Ja, guten Morgen, Herr Karkowski. Freut mich.
Zunächst mal, was ist das eigentlich, was den Kaffee bitter macht? Ist das vor allem eine psychotrope Substanz namens Koffein?
Also Koffein ist zweifelsohne der bekannteste Bitterstoff im Kaffee. Aber das, was wir als Kaffee verstehen, also das, was Sie morgens mit ins Bett nehmen und dann nochmal da schlürfen, das ist ja praktisch der geröstete Kaffee. Also der Kaffee selber, also der Samen der Kaffeekirsche, also der Frucht des Kaffeebaumes, der schmeckt eigentlich, wenn man da einen wässrigen Auszug rausmacht, relativ grasig und bohnig und ziemlich uninteressant. Mhm. Und erst nach dem Röstprozess, also wenn Sie es richtig dolle heiß machen, über 220 Grad für eine gewisse Zeit, erst dann bilden sich während dieses Prozesses diese Ansprachen, diese angenehmen Röstaromen, was so gut riecht und auch der bittere Geschmack.
Ja. Dann entsteht erst ein Stoff namens Mosambiosit. Habe ich das richtig gelesen bei Ihnen?
Teilweise. Den Namen haben Sie richtig gelesen. Mosambiosit ist eigentlich eine Substanz, die zu den Diterpenglykosiden gehört, die im Rohkaffee vor allem drin ist. Witzigerweise nur im Arabica. Also hier im Handel kennt man eigentlich den Arabica und den Robusta nur. Also nur im Arabica und beim Röstprozess wird also mindestens 80% des Mosambiosids pyrolytisch zerlegt. Also
klar, pyrolytisch.
Kaputt geröstet sozusagen.
Aha, das heißt also, wird durchs Rösten dann weniger bitter?
Also die Menge an Mosambiosid wird weniger, aber, und das ist das, was meine Kollegin Colin Bichelmeier und ich in den Studien, die Sie angesprochen haben, beforscht haben, wird dieses Mosambiosid in Röstprodukte umgewandelt, also um aus Mosambiosid hervorgehende neue Strukturen, die sehr verwandt sind in der Struktur, die aber deutlich bitterer wahrgenommen werden als die Ausgangssubstanz.
Ah, sehr interessant. Und Mosambiosid, vor allem in der Kaffeesorte Arabica, weiß man, warum das im Robusta-Kaffee nicht vorkommt?
Es gibt so eine Theorie, dass Pflanzen gerne Bitterstoffe oder prinzipiell aversiv wahrgenommene Substanzen bilden, um sich vor Fraßschaden zu schützen, also vor Insekten oder was. Und interessanterweise ist, wie Sie sagen, Mosambiosid in der Robusta so gut wie nicht vorhanden. Dafür enthält Robusta aber viel mehr Koffein. Also der Gehalt von Koffein in Robusta im Vergleich zu Arabica ist also mindestens 30-40% mehr. Und ein paar Forscher hypothetisieren, dass in dem Robusta praktisch das Koffein mit die Rolle des Fraßschutzes einnimmt, während das beim Arabica so ein bisschen aufgeteilt ist vielleicht.
Mhm. Bei uns zu Hause
Das weiß man nicht genau.
Bei uns zu Hause kommt der Kaffee aus Uganda, ist eine Mischung beider Sorten. Ich habe bei Ihnen was gelernt, nämlich, dass Kaffee nicht allen gleich bitter schmeckt, dass Menschen unterschiedliche Bitterempfindungen haben. Wie kommt das?
Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Also was wir jetzt konkret in diesen Studien gemacht haben, ist, dass wir eine Stoffklasse, also die aus Mosambiosid beim Rösten hervorgehenden Röstprodukte, dass wir die beforscht haben. Aber prinzipiell ist der Bittergeschmack einer von insgesamt 5 Geschmackssinnen. Kennen Sie süß, sauer, umami, bitter?
Salzig.
Salzig. Danke. Mhm. Genau, und von den Bitterrezeptoren, also die Bitterwahrnehmung wird über Bitterrezeptoren vermittelt. Ja, das sind Proteine, die in Geschmackszellen sitzen, die praktisch Bitterstoffe dann detektieren und ihrem Gehirn sagen, hier ist was Bitteres in deinem Mundraum. Und von diesen Bitterrezeptoren gibt es eine ganze Reihe, also mindestens 25 Stück sind bisher beschrieben. Und die haben eine gewisse Selektivität. Also einige sind breiter getuned, sagt man. Also die können ganze Strukturklassen detektieren und andere sind ein bisschen enger getuned. Und im Fall von dem Mosambiosid ist es so, dass 2 dieser Bitterrezeptoren adressiert werden. Und von einem dieser beiden Rezeptoren ist bekannt, dass er in der europäischen Bevölkerung, also in ungefähr 20% der europäischen Bevölkerung, einfach nicht exprimiert wird. Das ist eine Art evolutionäre Deletion, die ja, bei einigen Personen auftritt. Mhm. Und wenn die diesen Rezeptor nicht haben, kann dieser Rezeptor natürlich auch einen Liganden, der an diesen Rezeptor geht, nicht wahrnehmen.
Mhm, sagt dann also nicht, dass es bitter, sondern detektiert das gar nicht. Ich habe noch eine Gretchen, ich habe noch eine Gretchenfrage am Schluss. Warum konsumieren Menschen überhaupt bittere Lebensmittel und Getränke? Bier, Kaffee, Grapefruit, Chicorée, Löwenzahn, Bitterorangen. Ist der Geschmack bitter nicht evolutionsbiologisch eigentlich eine Warnung? Achtung, giftig?
Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist zumindest eine der Thesen, die in der Community im Raum steht. Dass bitter, wie gesagt, ein aversiver Sinneseindruck ist und dass Substanzen, die möglicherweise schlecht für den Körper sein könnten, bitter wahrgenommen werden. Beim Bier haben sie die ganzen Hopfenbitterstoffe im Getränk drin und es gibt Biere, die sind megamäßig bitter und trotzdem sind sie gut. Ja, warum trinken wir das gerne? Also
warum?
Ja, vielleicht weil wir einfach durch den Alkohol dann ein bisschen lockerer werden und einfach eine nette Runde mit unseren Kumpels beim Fußball haben.
Und beim Kaffee ist es dann einfach, das Koffein macht uns wach.
Das ist ein Punkt. Beim Kaffee ist ja eine ganze 200-300-jährige Geschichte bei uns in Europa dahinter. Also klar, Sie und ich, wir trinken morgens Kaffee, um vielleicht wach zu werden und irgendwie in die Spur zu kommen. Aber Kaffee hat ja noch viel mehr Dimensionen. Also vielleicht verabreden Sie sich mit Freunden im Café auf eine Tasse Kaffee. Also diese soziale Komponente, dieses Zusammenkommen von Freunden, Bekannten, Kollegen in der Kaffeepause, das wird ja irgendwie durch den Kaffee vermittelt.
Und ist stärker als die Abneigung gegen Bitterstoffe, so würde ich das verstehen. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank nach München zu Dr. Roman Lang, der Lebensmittelchemiker ist am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der TU München, einer der besten Unis Deutschlands. Herr Lang, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne, vielen Dank.
Schönes Wochenende.
Ihnen auch, danke. Ciao, ciao.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Der Schädel von europäischen Maulwürfen schrumpft im Winter. Und das im Schnitt um 11%. Der Grund? Wahrscheinlich sparen die Tiere so Energie. Der europäische Maulwurf macht nämlich keinen Winterschlaf. Er hat einen sehr aktiven Stoffwechsel und muss trotz Kälte und Futtermangel seinen Energiebedarf decken. Außerdem könnte die Winterkälte eine Rolle spielen. Übrigens, nicht nur der Schädel schrumpft deshalb in der kalten Jahreszeit. Forschende nehmen an, dass auch das Gehirn kleiner wird.